Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des Eintracht Frankfurt Podcast. Heute Abend in kleiner beschaulicher Runde. Mein Name ist René und außerdem mit dabei der Jesus vom Adlerblog.
Hallihallo.
Ja, wir haben uns ein paar Themen rausgesucht, wollten vor dem Bundesliga-Start nochmal über so ein paar Themen sprechen. Fangen wir doch gleich mit dem ersten Thema an. DFB-Pokal. Freitagabend gegen den SV Wilhelmshaven waren 3 oder 4 Klassen Unterschied. Muss ich gerade überlegen, 4 waren es, oder?
Ich glaube, ja.
Ja. Haben ja souverän mit 4-0 das Thema nach Hause gefahren. Ich persönlich fand es jetzt, war wieder so der Klassiker. Die ersten 15 Minuten waren ein bisschen schwach und die letzten 15 Minuten waren auch ein bisschen schwach. Sturm haben wir nicht wirklich so sauber überzeugt, haben wir angefangen mit Amanatidis und Altintop. Amanatidis mit viel Kampf, mit viel Lauf, aber Altintop war wieder der Chancentod in Tüten. Und ich mit unserem neuen Linksverteidiger Zavelas war ich auch nicht so sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast es nicht gesehen, du hast nur die Stimmen in den Zeitungen und so weiter, glaube ich, mitverfolgen können.
Genau, also ich habe nur das Ergebnis mitbekommen und auf den ersten Blick das Ergebnis gut, auch die Tore oder die Jungs, die sich in die Torliste eingetragen haben, aber wenn du jetzt sagst, dass da natürlich ein bisschen Luft drin war, dann schauen wir mal. Ansonsten von den ersten, wenn du sagst, irgendwie die erste Viertelstunde Luft bisschen dünn, würde ich mal sagen, typisches Pokalspiel, bis du irgendwie reingekommen bist und so weiter. Der Gegner kämpft um alles. Also wie gesagt, 4-0 sieht ganz gut aus. Ich glaube, die Bayern haben vor ein paar Minuten auch 4-0 ihr Ding gemacht. Munter putzen und weiter. Wenn du natürlich sagst, Altintop macht da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat, dann weiß ich nicht so, was ich davon halten soll, weil vor dem Hintergrund nicht unbedingt der günstigste in der Mannschaft. Ein bisschen schwierig.
Ja, also es gab so zwei Szenen, die mir halt aufgefallen sind. Einmal relativ am Anfang, Zavelas war viel in der Vorwärtsbewegung, irgendein Fehlpass im Mittelfeld, der Gegner kommt an den Ball, relativ schneller Spieler von Wilhelmshaven, macht sich über die Außenbahn ab, Zavelas läuft so 2-3 Meter neben ihm her und zieht dann auf einmal nach innen und lässt den Spieler völlig allein außen stehen, obwohl in der Mitte auch einer von uns war, wo ich dann auch gedacht habe, hey, du bist Außenverteidiger, bleib bei dem Mann und was hast du dann auf einmal in der Mitte zu suchen? Der konnte sich alle Zeit da draußen lassen und konnte sich dann aussuchen, wo er hinflankt. Ich meine, er hat dann nachher keinen so wirklich gefunden in der Mitte, das war dann okay, aber geht aus meiner Sicht gerade mal gar nicht.
Ja, sagen wir mal so, ich glaube, das, was wir letzte Saison bei Spicher sozusagen nach vorne vermisst haben, bringt er ja mit, aber halt so die taktisch nach hinten sauber gespielte Abwehr ist, glaube ich, da ist, glaube ich, bei ihm noch Potenzial drin.
Ja, sehe ich auch so. Und ja, Altintop macht aus meiner Sicht definitiv da weiter, wo er im letzten Jahr aufgehört hat. Kann wunderbar auflegen. Ich meine, für das 1-0 von Amanatidis hat er den Ball wunderschön mit Übersicht aufgelegt. Aber allein vorm Tor, dann entweder vorbei oder in den Torwart rein. Aber treffen, das ist mal gänzlich falsch bei dem.
Tja, naja, wir haben ja noch genügend andere Stürmer, würde ich mal sagen.
Ja, ich glaube, im Sturm haben wir herzlich wenig Schwierigkeiten in dem Jahr. Ansonsten, ja, so die Mitte des Spiels war, glaube ich, ganz okay. In den letzten 15 Minuten war dann wieder so das Eintracht-typische Problem, dass man eigentlich sich schon gedanklich in der Kabine gesehen hat und so ein bisschen Spielen aufgehört hat, fand ich. Da war dann der Druck so ein bisschen raus. Ich glaube, Glück war einfach nur, dass die Jungs von Wilhelmshaven dann auch einfach müde waren und dann ja auch nicht mehr wirklich Gas gegeben haben. Ansonsten war es eigentlich fast, was man so vom Fernsehen mitbekommen hat, ein Heimspiel. Von den 7.500 Fans waren rund 2.000 Adlerfans. Also von daher, da war ordentlich Stimmung drin.
Okay.
Ich hatte dann noch so ein einschneidendes Erlebnis vorher. Ich habe so ein bisschen verbaselt zu gucken, wo das Spiel übertragen wird und habe dann eine Viertelstunde vorher festgestellt, oh, kommt nur auf Sky. Und dann ich gesagt, na komm, kaufst du dir so ein Tagesticket von Sky und musste dann feststellen, dass ich für so ein das Spiel nicht einzeln kaufen kann und für so ein Tagesticket, was dann von 18:30 bis 22 Uhr gültig war, habe ich dann mal stolze 10 Euro auf den Tisch legen dürfen. Was ich schon eine harte Hausnummer fand. wenn man wenigstens dann sich die Wiederholungen der Spiele, die ja ab 22 Uhr auf den Optionskanälen liefen, auch noch hätte angucken können und es wirklich ein Tagesticket für 24 Stunden oder irgendwas gewesen wäre, dann ja, okay, aber für 3,5 Stunden 10 Euro, das fand ich schon stark.
Das ist eine Hausnummer, ja. Würde ich sagen, Sky Sports Bar und das sind dann 4 Shoppen, oder?
Das sind auf jeden Fall 4 Shoppen, da hast du dann langfristig was davon. Oder 99 Cent kostet die Dose Adler Shoppen, da kann ich mir 10 Dosen Adler Shoppen für kaufen.
Ja.
Aber immerhin von der Technik her waren sie recht zuverlässig. Ich habe auf Bestellen gedrückt und eine Minute später war das Bild und der Ton da. Also ihre Technik haben sie im Griff, an der Preispolitik müssen sie nochmal ein bisschen arbeiten.
Ja, irgendwie wollen ja die ganzen Clubs ihre, was ist, steht im Raum, irgendwie 600 Millionen bei der nächsten Verlängerung haben. Also
ja,
von daher.
Ja, sowas in der Richtung. Also,
es ist ja ein Premium-Produkt, wie wir immer wieder lernen.
Ja, und wie wir ja auch während der WM gelernt haben, so Fußballspieler sind ja auch Idole, deswegen ist das ja auch gerechtfertigt, dass die mehrere Millionen im Jahr bekommen. Aber ich glaube, die Schublade sollten wir jetzt nicht allzu weit aufmachen.
Okay. Das 2-0 Freistoßtreffer
war
so spektakulär, wie es überall stand.
Also der Schuss war echt nicht schlecht. Von, lass mich überlegen.
Hier vom Griechen.
Vom Zavelas, ja, ich überlege gerade aus welcher Position, ich glaube, war so halb rechts geschossen. Wunderschön oben in die Ecke reingedreht. Da hat er dann das, was er vorher so ein bisschen in der Abwehrarbeit hat vermissen lassen, dann wieder weggemacht. Also so Freistoßschießen, das kann er schon. Also da Hut ab.
Wäre klasse, wenn wir noch einen Freistoßschützen für, sagen wir mal, halb links hätten, der mit rechts das Ganze kann, weil für die rechte Seite war ja eigentlich Benny Köhler, das ist jetzt auch kein Verkehrter, okay, wobei da darf der Ball auch nicht weiter weg als irgendwie 20 Meter liegen, aber nochmal so einer, der von rechts das Ding in irgendwo ein bisschen gefährlich reinbringen kann, wäre natürlich auch nicht verkehrt.
Ja, ich glaube, da sind wir in der Tat ein bisschen dünn im Moment.
Ich meine natürlich, schönen Gruß an Alex an der Stelle. Wenn Kayo spielt, dann natürlich nicht. Aber jetzt so mit der Elf, die am Freitag auf den Platz ging, weiß ich nicht. Da könnte irgendwie Patrick Ochs oder wer auch immer noch mal ein paar extra Sonderschichten einschieben, um dann noch mal ein bisschen Potenzial rauszukitzeln.
Ja, ja. Also das auf jeden Fall. Ja, Kayo kam ja für die letzten 30, 25 Minuten, irgendwie so nach der 70. glaube ich, eingewechselt worden. Ne, müssen es nur 20 Minuten sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja, hat das 4-0 dann nachher vorbereitet. In einem Konter dann, wo er relativ, ja, den Ball schön über den Gegenspieler hinweggeköpft hat. Ansonsten war er jetzt auch nicht so auffällig. Muss allerdings auch, das wird Sebastian jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen ärgern, dass Alex Meyer vorher auch nicht so der auffälligste Spieler war. Also da, weiß nicht, ob die beide so ein bisschen müde waren oder woran es gelegen hat, aber die waren jetzt nicht so die Spitzenleute aus meiner Sicht.
Aber Meyer ist an der Stelle ein gutes Stichwort. Doppel-6, wie hat das funktioniert?
Ja, Meyer war ja von der Aufstellung her mehr offensiv eingesetzt, war aber viel unterwegs. Also ich habe das ein oder andere Mal auch vor dem eigenen 16er gesehen, wo er dann in der Abwehr so ein bisschen ausgeholfen hat. Also der ist schon viel, viel gelaufen. Aber ich glaube, er war jetzt da von der Positionierung her tendenziell eher als ja, offensives Mittelfeld eingesetzt. Und da okay. War er nicht so wirklich ja, oft zu sehen aus meiner Sicht. Aber vielleicht habe ich da auch einfach nicht so oft aufgepasst.
Tja, sind wir mal gespannt, was so das Thema Torgefahr durch Meyer in der neuen Rolle, in der neuen Position dann in der Saison bringt.
Ja, ich meine, dass er treffen kann, das hat er ja durchaus das ein oder andere Mal bewiesen. Also ich glaube, da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Die Frage ist halt wirklich, ob er dann, wie die Aufstellung in Zukunft aussehen wird, ob man dann wirklich mit so einer Raute im Mittelfeld spielt und oder mit dann weiterhin nur mit einem Stürmer, was wir uns ja eigentlich bei den vielen Stürmern, die wir haben, nicht erlauben können, aus meiner ja. Sicht, oder ob man halt wirklich mit einer Doppel-6 spielt und dann zwei Stürmern vorne und Alex Meyer dann immer mal so ein bisschen nach vorne geht, das wird sich zeigen. Also ich glaube, da ist viel Spielraum drin und ja, die ersten Experimente werden wir dann schon am Samstag sehen.
Ja.
Bevor wir aber, glaube ich, zu dem ersten Spieltag kommen, lass uns nochmal über ein anderes Thema reden. Amanatidis, nach 10 Monaten wieder fit, hat in der Vorbereitung einen guten Job gemacht, hat ja jetzt auch im DFB-Pokal getroffen, aber taucht ja jetzt in der Presse immer mehr eigentlich durch, ja, Äußerungen, leichte Fehltritte im Training oder was auch immer auf, wobei das natürlich, glaube ich, auch immer so ein bisschen Sommerloch geprägt ist und hochgepauscht wird und aber ich glaube, so ganz ohne Risiko ist das Thema nicht. Zum einen, was halt eben sein Temperament angeht und zum anderen, ob das Knie nun wirklich hält.
Also ich sehe bei dem Thema folgende Gefahr. Also Amanetidis ist eigentlich ja schon das große Idol von uns allen. Also wie er sich reinhing in den letzten Jahren und so weiter, alles wunderbar. Ich sehe aber im Moment, und das erste Mal ist mir aufgefallen, vor ein paar Monaten, wo er im HR aufgetreten ist und irgendwie aus der Reha gerade zurückkam und so ein bisschen so diese, ich bin so der Philosoph der Eintracht geworden, Attitüde hatte. Und seitdem ist mir das alles ein bisschen zu verkrampft, auch als die Mannschaft zum Ende der letzten Saison hin auf der Euphoriewelle war, hat er dann auch sehr provokative Interviews gegeben, von wegen, hier braucht irgendwie keiner mental durchdrehen, wir haben irgendwie nichts erreicht und so weiter. Stimmt ja auch, nur trotzdem, es war eine gute Saison. Die Mannschaft hat teilweise sehr gute Spiele gemacht, auch die Spiele gegen Leverkusen, gegen Bayern und so weiter, da war einfach Spielfreude dabei und das hat er ein bisschen unschön runtergekocht und jetzt über das Sommerloch hinweg mit seinen Sachen sehr offensiv, wenn ich trainiere, wenn ich dabei bin, wenn ich fit bin, dann spiele ich auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch, ist auch gut, nur das Thema dann halt so nach vorne zu bringen, da weiß ich halt nicht, ob das so im Sinne des sich in die Mannschaft integrieren so passt, weil ich finde, er wirkt ein bisschen nicht so hundertprozentig in der Mannschaft drin. Dann der Streit mit Mike Franz nochmal im Training, das sind ja alles so kleine Details, wo ich sage, das weiß ich halt nicht. Und okay, dass er jetzt irgendwie der Bild-Zeitung keine Interviews gibt, ja, ist wie es ist, kann ich nachvollziehen aus seiner Sicht. Aber dann mit auch wie er da hier aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, sehr provokativ. Ich weiß nicht, ob das so gut ist und wenn er dann mal eine Durststrecke hat, wo er mal ein paar Spiele lang keine Treffer mehr macht und halt alles mal wieder ein bisschen unglücklich aussieht und irgendwie die Stockfehler zunehmen und so weiter, was ja auch immer mal wieder bei ihm der Fall ist, wenn er mal so einen leichten Durchhänger hat von der Kondition her und von der Verfassung her, dann glaube ich, kann es sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Und schauen wir mal, was irgendwie Skibbe dazu, wie er damit umgeht mit dem Charakter.
Ja gut, ich meine, Amanetidis und Skibbe, das ist ja eh immer so ein bisschen ein Thema, wie gut die zwei miteinander auskommen. Ich meine, einerseits war Amanetidis natürlich irgendwo ein bisschen sauer, dass man ihm im letzten Jahr dann die Kapitätsbinde da weggenommen haben. Da wird er noch so ein bisschen mit zu kämpfen haben. Danach ist er ja auch aus dem Mannschaftsrat ausgetreten. Jetzt ist er ja wieder drin. War ja, glaube ich, auch seine Aussage in dem einen Interview, dass halt eben ein Teil der Spieler, die in dem Mannschaftsrat sind, ja noch relativ jung und unerfahren in Anführungszeichen sind und dass er da halt hofft, mit seiner Erfahrung so ein bisschen beitragen zu können. Ist ja auch alles in Ordnung, aber das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz besonderes Verhältnis zwischen den beiden. Und er hat natürlich auch sehen müssen, dass in der Zeit, wo er verletzt war, Stürmer da waren, Stürmer gekommen sind, die jetzt auch nicht so die Erlöser schlechthin waren. Und natürlich mit Gekas hat er jetzt auch eine riesen Konkurrenz bekommen. Also der ist ja schon ein ganz ordentlicher Knipser, was das Thema angeht.
Ja, also am besten aus unserer Sicht ist, wenn die Jungs sich wirklich einen heißen Kampf geben, aber wirklich das Entscheidende ist mit Ergebnissen auf dem Platz, also dass der eine halt mal seine X-Tore macht und der andere halt seine Y-Tore und was auch immer, aber wirklich auf dem Platz und so die ganzen Interviews und so weiter und dieses übertrieben dargestellte Selbstbewusstsein, sollte er meiner Meinung nach ein bisschen zurücknehmen. Also finde ich persönlich nicht so gut, hat ihn ein bisschen so diese Sympathie, also das Sympathische, was er hat, genommen. Wie gesagt, entscheidend ist auf dem Platz und schauen wir mal, was er für eine Saison spielt. Und mich würde es freuen, wenn er auf jeden Fall fit bleibt, wenn er durchspielt und dann durch Leistung überzeugt, dann ist ja wunderbar.
Ja, dann war die ganze Diskussion, die wir dann geführt haben, völlig für die Katz. Das ist dann aber auch in Ordnung so. Damit kann ich dann auch wunderbar leben. Aber wie du schon sagtest, im Moment hat er so ein bisschen, hat sein Ansehen so ein bisschen einen Knicks bekommen und das finde ich so ein bisschen unschön. Hat er natürlich auch, denke ich, viel selbst dazu beigetragen, aber auch die Medien, die dann natürlich auch immer viel rein spekulieren, rein diskutieren, was da eigentlich gar nicht so gewesen ist. Aber wir werden es ja sehen, vielleicht steht er ja auch am Samstag schon auf dem Platz. Aussage Skibbe war ja, dass Gekas, nachdem er ja im DFB-Pokalspiel nur die letzten Minuten, glaube ich, auf dem Platz. Oder war er überhaupt auf dem Platz? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Jedenfalls gab es da ja auch schon Diskussionen. Der war ja wohl auch so ein bisschen, ja, saß ein bisschen miesepetrig wohl auf der Bank. Da gehe ich jetzt erstmal fast davon aus, dass man die beiden Griechen dann vorne im Sturm sehen wird gegen Hannover, und das wird ja dann sowieso ein interessantes Spiel. Dann springen wir, glaube ich, ja gleich schon mal zu dem Thema. Hannover sah im DFB-Pokal nicht wirklich glücklich aus, sind auch direkt in der ersten Runde ausgeschieden. Das könnte ein interessantes Spiel werden am Samstag.
5 € fürs Phrasenschwein. Der angenockte Boxer ist natürlich am gefährlichsten. Also, danke, danke.
Bitte?
Das ist natürlich so das Ding, Hannover jetzt irgendwie schwer drauf oder schlecht drauf und so weiter. Mal schauen. Also ich persönlich halte auch Hannover für wirklich einen Abstiegskandidaten im Laufe der Saison. Nur nach so einem Ding jetzt, wenn irgendwie der Herr Kind jetzt wieder durchdreht und Slomka irgendwie nochmal irgendwie durchgeht und sagt, ah, wir müssen jetzt irgendwie nach vorne gehen, so haben wir keine Chance, so sind wir sichere Absteiger und so weiter, glaube ich, dass die Mannschaft schon zu Hause richtig Gas geben wird. Und ich glaube, das Entscheidende für die Eintracht wird sein, das Spiel ruhig angehen, relativ schnell Kontrolle haben, nicht unbedingt nach vorne stürmen oder gegenhalten, sondern wirklich lang kontrollieren. Und im Laufe des Spiels wird Hannover, glaube ich, richtig nervös werden. Und das gilt es dann auszunutzen, eiskalt mit einem schmutzigen 1-0 oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, dass Hannover schon so sehr aufgestachelt auf uns zugehen wird.
So, tendenziell dann am Samstag eher mit einer Doppel-6 und zwei Stürmern
Auf jeden
anstatt
Fall.
mit einer Raute im Mittelfeld.
Würde ich auf jeden Fall sagen.
Ja, ich bin noch so ein bisschen unentschlossen, aber wahrscheinlich ist die Taktik die sinnvollere, als dann mit einer ähnlichen Elf zu spielen, wobei Skibbe im Interview ja gesagt hat, er sieht keinen großen Anlass dafür, ja, eine andere Aufstellung zu wählen als am Freitag gegen Wilhelmshaven, wobei der Gegner natürlich ein ganz anderer ist. Wir reden von zwei Mannschaften, die auf Bundesliga-Niveau sind, wie du schon sagst, die sind extrem ja, angesäuert, weil sie raus sind. Slomka steht unter Druck, da kommen schon die ersten Diskussionen von wegen Stuhl wackelt. Wenn das so weitergeht, würde ich auch sagen, Hannover ist die erste Mannschaft, wo wir einen Trainerwechsel verzeichnen können in der Saison.
Ja.
Also das wird schon interessant werden, zumal die Hütte wahrscheinlich auch voll sein wird. Also es ist das erste Bundesligaspiel, da ist da eh ausverkauftes Haus. Da wird
Ja.
schon ordentlich Dampf drin sein.
Deswegen definitiv ganz kurz, Doppel-Sechs, das Spiel beruhigen und auf die Chancen warten. Und so irgendwann ab der 65., 70. müssten dann auch die Kräfte ein bisschen ausgehen bei den Hannoveranern und dann zuschlagen. Dann nochmal, wenn es geht, also kommt dann natürlich auch immer drauf an, wie die eigenen Spieler drauf sind, dann aber nochmal irgendwie versuchen, Gang hochzuschalten. Und im Zweifel lieber irgendwie das 0-0 mitnehmen, anstatt halt irgendwie durch, weiß nicht, falschen Stolz versuchen, mit denen mitzuhalten. Weil ich glaube, sie werden, es ist jetzt keine Übermannschaft, aber sie werden schon sehr motiviert sein und sich ziemlich zerreißen für die, weil die meisten Spieler kennen sozusagen, wie die letzte Saison ausgegangen ist. Und da sehe ich Hannover schon gefährlich an.
Ja, definitiv. Wie siehst denn du generell so deine Aufstellung? Also ich habe ja schon gesagt, ich gehe von den beiden Griechen im Sturm aus. Ich schätze mal, Doppel-6 werden dann wohl Meier und Schwegler sein. Rechts Ochs, links hoffe ich auf Korkmaz. Hinten links, ja, wäre ich prinzipiell eher für Köhler, rechts Jung in der Mitte, Russ Franz, und dass Nikola vom Tor steht, das ist ja sowieso erstmal klar. Wie sieht denn so deine Aufstellung aus oder deine Wunschaufstellung, dein Tipp?
Also so weit, so gut. Ich würde den neuen Agro-Griechen hinten links doch nochmal reinkommen lassen, einfach irgendwie 2, 3 Spiele ihm wirklich die Chance geben, sich ans Bundesliga-Niveau irgendwie zu gewöhnen. Ergo dann vorne Köhler statt Korkmaz, weil ich glaube, dass Korkmaz noch nicht richtig fit ist. So wie irgendwie, wie ich es wahrscheinlich jedes halbe Jahr sage. Und da sehe ich im Moment Köhler einfach ein bisschen ein bisschen abgezockter und mit mehr, der kann, glaube ich, das spielerische Element dort besser unterstützen. Wenn du gerade sagst, man will den Ball laufen lassen und so weiter, glaube ich, also auch die beiden Griechen, Ochs, Köhler, Meier, Schwegler und hinten Jung, Russ, Franz, Zervelas.
Okay, also sind wir uns ja da bis auf die eine Position relativ einig, was das Thema angeht. Ja, ich bin, einerseits gebe ich dir recht, der Junge muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, wie in der Bundesliga gespielt wird, und muss auch so ein bisschen in die Mannschaft reinkommen, wobei, ja, Mannschaft müsste eigentlich funktionieren, da haben wir genug Spiele in der Vorbereitung gemacht gegen, ja, unterschiedlichste Gegner oder Gegner mit unterschiedlichster Einstellung. Wenn wir jetzt mal so Chelsea als kleines Negativbeispiel so ein bisschen da rausnehmen. Aber ich glaube, im ersten Spiel wäre es dann doch eher so ein bisschen was auf Sicherheit zu gehen, und dann wäre ich irgendwie mit Köhler hinten links so ein bisschen beruhigter.
Grundsätzlich ja, nur was ist dann das Signal wiederum an den Spieler? Weil, oder auch an die Fans oder wie auch immer dann das Signal? Naja, er ist ja schon ein guter, aber wir trauen es ihm noch nicht so wirklich zu.
Nein.
Wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig.
Ich weiß nicht, ob das unbedingt so die Message wäre, die dann rüberkommen würde. Also für mich wäre dann eher so die Message von wegen, ja, er ist ein guter Spieler und er ist ja in der Vorwärtsbewegung ist er gut, aber in dem Moment müssen wir erstmal hinten dicht stehen, weil angeschossener oder angeschlagener Boxer und so weiter.
Ja.
Ich glaube, das würde dann schon eher so funktionieren.
Wer
Aber
spielt
gut.
denn bei Hannover rechts? Also sprich, wer wäre denn so sein primärer Gegenspieler? Weißt du das?
Ich habe jetzt die Mannschaft von Hannover, muss ich sagen, nicht auswendig gelernt.
Fürs nächste Mal bitte, für den Gegner die Mannschaftsumstellung auswendig lernen.
Ja, okay, das können wir dann mal drüber reden. So, jetzt klicken wir beide wie wild rum, mal gucken, wer schneller ist. Wahrscheinlich du. Ich lasse dich jetzt einfach mal klicken, das ist mir so sympathischer, da muss ich ja nichts machen.
Schahit, okay, ja.
Ja,
Ja, ist spielstark, ja. Aber also, ich sag, man sollte ihm die Chance geben. Im schlimmsten Fall irgendwie ist über seine Seite sind zwei Angriffe eingeleitet worden, die irgendwie jeweils zu Toren führen. Dann ist natürlich das Negativding, weil dann ist er erstmal verbrannt. Aber also, ich sag, geben wir ihm mal eine Chance. Er sollte sich nach vorne ein bisschen drosseln, eher erstmal hinten zumachen und dann weiterschauen, also so wie irgendwie Sebastian Jung letzte Saison auch gemacht hat. Und das, glaube ich, wäre so die Elf, die ich ins Rennen schicken würde.
okay. Ja, dann schauen wir doch einfach mal dann nächste Woche, wenn wir dann auf jeden Fall den Auswärtssieg eingefahren haben, wie es dann,
Genau.
wer dann von uns beiden recht hatte. Ja, letztes Thema für heute hätten wir dann auch schon das Thema Torschützenkönig 2010-2011. Wir begeben uns jetzt mal so ein bisschen auf Bild-Zeitungsniveau. Wir haben, oder nein, die Bild-Zeitung hat eine Umfrage gehabt, wer wird Torschützenkönig 2011? Und es kam ein, ja, aus meiner Sicht durchaus realistisches und sinnvolles und richtiges Ergebnis bei raus, und zwar auf Platz 1 Theofanis Gekas mit, ja, 46,81%. Dann kommt gefühlt 2 Jahre nichts, und dann kommt mit knapp 8% Lukas Barrios und dann mit knapp 6% Edin Dzeko. Nehmen wir das jetzt so einfach nur hin, oder wollen wir noch was dazu sagen?
Ganz klar natürlich richtig. Also man merkt, dass die besten Fans der besten Mannschaft sozusagen auch das Internet regieren. Also bis auf Platz 2 und 3, wo ich glaube ich Meier kurz vor Kayo sehen würde, was die Torausbeute angeht, meiner Meinung nach absolut richtig.
Ja, es ist, glaube ich, dann schon relativ viel, ja, von den Fans da heftig gedrückt worden. Also ob das jetzt so wirklich repräsentativ ist, gerade auch mit den Prozentzahlen, da können wir sicherlich drüber diskutieren. Aber ich denke schon, dass wir mit Gekas einen haben, wenn er ordentlich bedient wird, da vorne, dass der schon für seine, ja, 10 Tore oder noch mehr gut ist. Also da wird schon einiges laufen.
Also ich würde mich freuen, wenn wir mal einen Stürmer hätten, der wirklich mal so in die Region 12, 13, 14 Tore kommt. Das wäre, glaube ich, das, was wir bräuchten, um wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Weil ich glaube, dass die anderen Spieler, ich glaube auch, dass Mike Franz wieder irgendwie seine 3, 4 Tore macht, dass Marco Rus ein paar Tore einstreut, dass vielleicht irgendwie Patrick Ochs nochmal schafft, nochmal so ein bisschen Gas zu geben. Und dass, wenn wir dann noch einen Stürmer haben, der wirklich für, sagen wir mal, 12, 13 Tore gut ist, dann ist es, glaube ich, das, was uns fehlt, um den nächsten Schritt zu gehen. Was jetzt
Ja.
nicht heißen muss, irgendwie UEFA Cup, Europa League oder wie es gerade heißt, aber zumindest einfach wirklich mal den 8. Platz anstreben. Wie auch immer, 7. Platz, 8. Platz, irgendwie sowas.
Ja gut, Zielsetzung oder Ziel für die Saison war ja 50 Punkte, Platz 8 und
Ja.
positives Torverhältnis. Also da brauchen wir ja ein paar, die die Tore schießen. Und wenn das alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann haben wir ja einen vernünftigen Konkurrenzkampf im Sturm mit 4 Stürmern. Und wenn da dann jeder seine 12, 13, 14 Tore, naja gut, 3 von den 4 ihre 12, 13, 14 Tore schießen, dann wäre es ja in Ordnung. Dann wären wir ja auf dem besten Wege dahin, wo wir wollen.
Wäre nicht verkehrt, ja. Wobei ich nicht glaube, dass alle, oder sagen wir mal, dass 3 Viertel unserer Stürmer 2-stellige Tore schießen.
Ja.
A, weil sie nicht gegenseitig nicht so viel spielen und B, weil ich auch befürchte, dass Altin Top weitermacht, wo er letzte Saison aufgehört hat.
Deswegen habe ich ja gesagt, 3 von 4.
Ah, okay.
Da
Also
gibt's ja
schießt
dann.
Martin Fehnin auch so viele Tore.
Ja, klar, wird dann immer regelmäßig für die letzten 25, 20 Minuten eingewechselt und haut dann da jedes Mal noch so 1, 2 Tore irgendwie weg. Also, ja, warum nicht?
Ja, würde ich mir gefallen lassen. Dir
Kann ich
zuliebe.
durchaus mitleben, ja. Also,
Ja.
Torschützenliste Ende des Jahres, die ersten 3 Plätze oder die ersten 4 Plätze Eintracht Frankfurt. Dazu
Nicht
passend
verkehrt.
dann das von Alex vorhergesehene Meisterschaft, DFB-Pokalsieg und nächstes Jahr dann auch Champions League gewinnen. Also das wird mir schon gefallen.
Ja, die Eintracht soll es aber nur rechtzeitig ankündigen, dass man dann nächste Saison auch die entsprechenden Termine freihalten kann, gell? Weil mit so viel Feiern und so weiter ist natürlich auch ein bisschen anstrengend für uns. Und da müssen wir auch gucken, dass wir in unseren Kalendern die Zeit finden. Also das wäre
Ja,
die
da
Bitte hier an die Beteiligten der Eintracht, rechtzeitig Bescheid geben.
Muss dann auf jeden Fall für dann die Abschlussparty am Ende der Saison dann erstmal eine Menge Urlaub eingeplant werden, weil die wird lang.
Ja, unbedingt.
Ja, ich bin mit meiner Themenliste soweit durch. Wir waren aufgrund der knappen Besetzung heute relativ schnell durch. Hast du noch ein Thema, was du ansprechen möchtest?
Spontan, der ewige Ocker.
Der ewige Oker, ja. Ich kann es, denke ich, nachvollziehen. Also einerseits hätte ich mich gefreut, wenn Ralf Fährmann da eine Chance bekommen hätte. Ich sehe das so ein bisschen ähnlich, wie du das geschrieben hast. Oka Nikolov ist eigentlich auch als Nummer 2 immer gut. Ist ja ein relativ ruhiger, der dann auch nicht großartig meckert, der das dann halt durch Leistung so ein bisschen versucht wegzunehmen. Also ich glaube,
Ja.
da sind wir durchaus, hätten wir gute Chancen gehabt. Aber ich kann es natürlich auch so ein bisschen nachvollziehen. Er ist halt einfach, wenn man das sich so anguckt, ein bisschen sicherer als ein Ralf Fährmann da im Tor. Also gerade so die eine Gurke da gegen Chelsea, die ich ja live im Stadion gesehen habe, da kann man das jetzt zwar auf den Rasen schieben oder auch nicht, wie man will, aber da ist er schon erstklassig an dem Ball vorbeigesprungen.
Ja, also Chelsea war unschön. Ich habe ja immer die Hoffnung gehabt, dass es so die Nervosität ist und dass sich das mal nach 2, 3 Spielen am Stück bei ihm legen würde. Weil was mein Ansatz gewesen wäre, ist, gib dem Spieler mal die Chance für ein paar Spiele, weil auch der Ocker wird irgendwie nach 4 oder 5 Spielen, wenn alles sich irgendwie gesetzt hat, wenn sich alles mal wieder eingespielt hat, seine Böcke haben, wo er mal wieder einen durchrutschen lässt. Ob es jetzt bei einer Flanke ist, ob es jetzt irgendwie ein harmloser Schuss aus der zweiten Reihe ist oder wie auch immer. Also sprich, du wirst im Zweifel so oder so ein paar Bälle mal fangen. Da wäre die Frage, ob du dann nicht sagst, okay, wir nehmen mal den jungen Nachwuchstorwart und so weiter und geben ihm da die Chance, für sich den nächsten Schritt zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn der dann irgendwie 2 Spiele lang komplett Kraut und Rüben nur hält, dann ist er halt der nächste Rensing und das wäre natürlich auch scheiße. Also von daher hoffe ich mal auf die auf das Auge von Skibbe, der ja sicherlich auch Erfahrung hat, dass er jetzt das Richtige gemacht hat und den Fährmann jetzt nicht sozusagen motivationsmäßig in ein Loch geschickt hat.
Ja, ich hoffe halt eben, dass er das einfach mit den beiden vorher vernünftig abgesprochen hat, weil oder auch klar gemacht hat, wie dann die Zukunft aussehen wird, weil ansonsten haben wir dann wieder so dieses eine Thema, was du vorhin angesprochen hast, mit was hat das dann für eine Signalwirkung auf den Spieler, dass er, ich meine, er ist ja zu uns gekommen mit der, aus meiner Sicht zumindest, mit der Option dann doch über lange Sicht dann als Nummer 1 aufgebaut zu werden und hat jetzt im letzten Jahr dann da ein bisschen zurückstecken müssen. Und muss jetzt in dem Jahr dann schon wieder gleich von Anfang an, bevor er überhaupt die Saison richtig angefangen hat, kriegt er gleich gesagt von wegen, ja, du bist auch in diesem Jahr nur Nummer 2. Wenn man da ein vernünftiges Verhältnis hinbekommt, dass er auch seine Einsätze bekommt und seine Möglichkeiten hat, sich zu zeigen und wirklich da eine vernünftige Entwicklung stattfindet, dann ist es okay, aber ansonsten halte ich das für ein relativ, ja, schwieriges Signal an den Spieler.
Ja, ganz genau.
Ansonsten freue ich mich natürlich für Oka, dass er dann da jetzt wieder im Tor stehen kann und zeigen kann, was er kann. Und wie du schon sagtest, seine 5 Minuten kennen wir, die hat er dann in einem Spiel dann 3, 4 Mal und dann ist okay, aber die hat er ja zum Glück immer nur gegen die schwachen Gegner, wo es dann nicht, die Schande nicht so groß ist.
Hoffen wir es mal.
Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, dann für heute durch. Wir hatten die 30 Minuten angepeilt, sind jetzt bei 32, 33 Minuten gelandet. Das ist, glaube ich, für den Anfang ganz gut. Ich hoffe, dass wir dann nächste Woche wieder ein bisschen, ja, größere Beteiligung haben, dass wir wieder den einen oder anderen dazu bekommen und dass wir dann über einen Sieg im ersten Bundesligaspiel sprechen können.
Tipp.
Tipp, ja. Deine Idee mit dem dreckigen 0-1 hat mir gefallen, das nehme ich.
Ich auch. Wunderbar.
Dann sind wir uns in dem Falle schon mal einig. Wer schießt?
Gekas.
Ich sag Franz Kopfballtor.
Kann auch sein. Mich hätte es nur gewundert, wenn du jetzt Altintop gesagt hättest.
Nee, ich bin zwar manchmal ein bisschen benebelt und ein bisschen verrückt, aber so schlimm ist es dann doch noch nicht. Gut, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und verabschieden uns für heute.
Adios.